Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Und mit einem Mann, der genau wie ich oft danach gefragt wird, wo sein Name denn eigentlich herkommt. Denn wir beide, wir heißen eben nicht Müller, Meier oder Schmidt, sondern wir heißen Kucheni und Abdoulaye. Michel Abdoulaye, Journalist, Autor, Poetry Slammer, Performance-Künstler, Moderator. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Dankeschön. Oha, so viele Sachen, die ich immer bin.
Ich habe alles rausgesucht.
Finde ich gut.
Und kurze Erklärung, wir sagen du, denn wir sind ARD-Kollegen und man weniger formal.
Was wollen wir den Leuten was vormachen?
Richtig. Was sagst du denn, wenn du nach der Herkunft deines Nachnamens gefragt wirst?
Ich werde nach dem Namen tatsächlich immer seltener gefragt. Es ist mit dem Namen eher umgekehrt, dass mich viele Menschen mit Migrationshintergrund fragen, warum ich denn keinen islamischen, muslimischen, was auch immer Vornamen habe.
Ja, du heißt Michel.
Genau, warum heißt du Michel? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe neulich tatsächlich, und damit möchte ich sagen, dass dieses Thema Rassismus keine Sache ist, die die Deutschen gepachtet haben, sondern das ist überall. Von einigen Menschen aus dem muslimischen Kulturkreis angefeindet worden. Was fällt mir denn überhaupt ein, aus Marketinggründen meinen Vornamen zu wechseln? Ich könne ja gar nicht Michel heißen.
Nee.
Da war ich dann auch ein bisschen sprachlos.
Also ist das so eine Abwehr? Es ist nicht nur Neugier, sondern es schwingt auch immer schon so eine Art Abwehr, so eine Art Kritik mit. Ja.
Ich glaube, die Leute suchen irgendwie einen Grund, um Menschen anzugreifen. Warum die das machen, habe ich nie so verstanden, weil ich diesen Trieb in mir nicht habe. Aber wenn die das machen wollen, ich antworte dann sehr sachlich, du kannst gerne meine Eltern fragen, warum die mir diesen Vornamen gegeben haben.
Warum haben sie das denn?
Das weiß ich nicht. Mein Vater fand ihn schön. Ich habe ihn gefragt und er meinte, wenn ich einen Sohn bekommen hätte, was er dann hat, hätte ich ihm diesen Vornamen gegeben und hat das gemacht.
Ja, ist ja okay. Und das muss reichen.
Das muss reichen, absolut.
Und darum wird es auch heute gehen, hier im HR1 Talk, um dein neues Buch, Deutschland schafft mich. Ist das wirklich so schlimm, wie der Titel vermuten lässt? Schafft Deutschland dich?
Naja, die Frage ist, was definieren wir als schlimm? Wenn wir so rein in die Gesellschaft gucken, dann begegnet uns Rassismus vielleicht nicht an jeder Stelle. Und wenn man jetzt keinen offensichtlichen Migrationshintergrund hat, dann begegnet es einem das auch nicht so sehr. Männern begeht so gut wie nie Sexismus irgendwo. Wenn man mit Frauen dann darüber spricht, sagen sie, doch, das ist schon ein ganz schönes Problem, aber ich habe damit gelernt, umzugehen. Wo ich finde, man muss als Frau nicht damit lernen, mit Sexismus umzugehen. Und beim Rassismus ist es genau das Gleiche. Er ist subtil, er ist überall da. Und erst wenn er ganz, ganz deutlich wird, wie mit den Morden in Hanau, dann läuten plötzlich bei allen Leuten die Alarmglocken und sagen, das möchten wir nicht. Aber das passiert nur, weil dieser andere Kram schon immer da war. Und da muss ich sagen, tatsächlich, wenn ich so die Zuschriften der Menschen bekomme, die mir über Social Media, über Briefe, über was auch immer den ganzen Tag schreiben, denke ich mir, ja, das ist schon ganz schön schlimm. Ich möchte nicht, dass Menschen lernen, damit umzugehen, weil damit muss man nicht umgehen lernen.
Das werden wir vertiefen, diese Frage nach dem Angenommen, nach dem Ausgegrenztsein, nach dem Leben vielleicht auch in zwei Welten und der Gefahr, die unserer Gesellschaft durch dieses zunehmende Erstarken der Rechten droht, in den kommenden 2 Stunden. Ein Thema hier in HR1, ich freue mich drauf.
Ebenso.
HR1, genau meins.
Geboren und aufgewachsen im gleichen Ort oder in der gleichen Stadt. Das ist etwas, das nicht unbedingt bei jedem von uns so gewesen ist, aber die meisten sind doch hier geboren und aufgewachsen im gleichen Land. Bei Michel Abdoulaye ist das anders. Er kam 1981 in Teheran zur Welt und er hat dort die ersten 5 Jahre seines Lebens verbracht. Hast du da noch Erinnerungen dran an die Zeit in Teheran?
Oh ja, insbesondere weil es eine schwierige Zeit war und weil Krieg war und weil die Familie anders damit umgegangen ist. Ich glaube, deswegen bleibt das schon in Erinnerung, als wenn du ein ganz normales Leben geführt hättest. Deswegen habe ich diese 5 Jahre noch sehr deutlich in Erinnerung, was dort immer so passiert ist, wie wir die Stadt verlassen haben, wenn die Bombenangriffe auf Teheran kamen, die Sorgen der Familie, aber auch den unglaublichen Zusammenhalt in solchen Extremsituationen. Da bleibt ein bisschen mehr hängen, als wenn man, glaube ich, eine ganz normale Kindheit hat und 5 Jahre alt wird und es ist gar nichts passiert.
Man erinnert sich höchstens an den Kindergarten.
Richtig.
Dann kam die Ausreise nach Deutschland zusammen mit deiner Oma, die damals kein Wort Deutsch gesprochen hat. Warum bist du mit deiner Oma gekommen und nicht mit deinen Eltern?
Ich war 5 und es stellte sich raus, dass dieser Krieg wohlmöglich bald nicht enden wird. Tatsächlich hat er 8 Jahre gedauert, also auch 3 Jahre, nachdem ich das Land verlassen habe, wütete er immer noch zwischen dem Iran und dem Irak. Und man hat mich mit der Großmutter losgeschickt. Die Großmutter war sehr jung. Meine Oma war damals Als ich geboren wurde, war sie 45. Ich glaube, da war sie so knapp 50. Hätte also quasi auch meine Mutter sein können.
Eine späte Mutter hätte sein können, ja.
Mein Vater durfte das Land nicht verlassen, weil wehrpflichtige Männer das Land nicht verlassen durften. Und meine Mutter hat beschlossen, bei meinem Vater zu bleiben und bei meiner kleinen Schwester. Und dann dachte man sich, das ist der beste Weg, um den Jungen zu schützen, den schicken wir mal mit der Großmutter außer Landes.
Die erste Zeit hier. Ja, beide kein Deutsch gesprochen. Ja, du bist aber dann irgendwann, musstest du in die Schule. Da gab es Schulausflüge, von denen du ein bisschen traumatisiert zurückgekommen bist. Wie war das für dich?
Du bist plötzlich irgendwo ohne deine Eltern und weißt überhaupt gar nicht, was da ist. Du sprichst die Sprache nicht, du verstehst die Kultur nicht, du kommst mit dem Essen nicht zurecht im Kindergarten. Es gab immer Rahmspinat mit Eiern oder selbst Pizza. Ich kannte auch keine Pizza.
Das fandst du erstmal schwierig.
Fand ich schwierig. Donnerstag war Pizzazeit. Alle Kinder haben sich riesig gefreut und ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt ist. Dann gab es diesen Hagebuttentee. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Es gab in Hamburg gab es
Jugendherbergserinnerungen, ja, gruselig.
In Blechkannen.
Ja.
Und ich mittlerweile trinke ich den ganz gerne. Ich esse auch sehr, sehr gerne Rahmspinat mit Eiern.
Okay.
Aber dieses Kind, was hierher kam, das kannte das alles überhaupt nicht. Und plötzlich fand es sich zwischen ganz vielen anderen Kindern wieder, die damit sehr gut zurechtgekommen sind. Und ich habe weder mich verteidigen können, noch habe ich überhaupt etwas sagen können, noch wusste ich, was hier gerade ist. Hm. Und dann war die Frage, wo sind eigentlich meine Eltern?
Ja, natürlich. Die kamen Gott sei Dank dann irgendwann und die sprachen ja Deutsch.
Die kamen, die sprachen beide Deutsch, die haben in Deutschland beide studiert gehabt und dann hat sich vieles gelichtet, weil dann Menschen kamen, die Sprache beherrschten und sagen konnten, du, dass dieser komische Montagmorgen, an dem du Eier suchen musstest im Wald.
Der Ausflug, wo du dachtest, oh Gott, wo bringen die mich hier hin?
Richtig, das ist Ostern und das, was die dir gegeben haben, ist Lebkuchen, das ist essbar, das
alles
schmeckt
schön.
Auch super gut, probiert das mal, dein Vater und ich essen das sehr gerne. Und dann wurde vieles besser.
Und bist du ein Hamburger Junge, also dann, du hast mit der Familie in Hamburg-Eidelstedt dann gelebt, ja, bist du ein Hamburger Junge oder bist du noch der Junge aus Teheran?
Ich bin, glaube ich, beides. Ich glaube, das wird man nicht los und ich möchte das auch gar nicht loswerden und ich sehe das als sehr großes Geschenk, zwischen zwei Kulturen aufgewachsen zu sein, zwischen zwei Sprachen. Die Iraner sagen, wenn man jede Sprache, die man mehr spricht, ist man ein weiterer Mensch. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache, das zu sagen. Und ich fühle mich immer wie zwei Menschen. Als Jugendlicher in der Pubertät hast du natürlich immer so ein bisschen die Probleme, Identifikation, wo bin ich, wo gehöre ich dazu. Das haben, glaube ich, alle. Dann kommt noch die Herkunft dazu, dann kommt noch die Sprache dazu, dann kommt noch die Religion dazu. Ganz viele Sachen, wo man nicht mehr weiß, was Sache ist. Aber heute, jetzt mit 38, muss ich sagen, ist es sehr, sehr angenehm, beides zu haben.
Und über das Angenommen und Angekommensein, das Dazugehören und warum das für die Migranten so schwer ist und vielleicht sogar immer schwerer wird, darüber sprechen wir gleich mit Michelle Abdullahi heute hier im HR1 Talk. Meine Eltern sind bis heute übrigens sehr stolz darauf, dass sie nie einen Asylantrag gestellt haben. Sie bezeichnen sich selbst als Immigranten, die beschlossen haben, nach Deutschland auszuwandern und von Anfang an dafür arbeiten mussten. Das schreibt unser heutiger Talkgast Michelle Abdullahi in seinem neuen Buch Deutschland schafft mich. Michelle, das Schlusskapitel deines Buches, das trägt die Überschrift Ein Migrant bleibt ein Migrant, bleibt ein Migrant.
Ja, bleibt er.
Das klingt ganz bitter.
Muss es nicht. Es kommt darauf an, was wir daraus machen. Ein Migrant kann immer ein Migrant bleiben, wenn er die gleichen Rechte und Pflichten hat wie alle anderen, die in diesem Land leben. Genauso muss sich dieser Migrant auch an dieses Land anpassen und genauso die Rechte und die Pflichten selber annehmen. Und dann muss die Gegenseite mitmachen. Integration ist immer zweiseitig. Wenn das klappt, ist das nicht schlimm, dass ich immer ein bisschen anders aussehen werde als Menschen, die nicht aus dem Iran kommen, sondern hier in Deutschland. Das ist so schwer. Man kann nicht mal sagen, die hier geboren wurden, weil Menschen seit mehreren Generationen
auch schon hier
leben und
schon
auch
teilweise
aussehen.
In der dritten Generation hier leben.
Richtig.
Ja,
also sagen wir blond, machen wir Klischee.
Blond
und blauäugig oder dunkelhaarig und dunkle Augen.
Ja.
Wenn das funktioniert, ist das was sehr Schönes. Ich glaube, das macht viel in unserer Gesellschaft aus, dass wir von allem kosten. Ich habe mal einen Beitrag gemacht, wo Menschen sortieren sollten, was zu Deutschland gehört und was nicht zu Deutschland gehört. Und hat eine Frau das Kopftuch aussortiert und hat sie nochmal nachgedacht und hatte Sushi aber einsortiert und hat sie gesagt, wenn ich für Sushi bin, muss ich auch für Kopftuch sein. Und das fand ich wunderschön.
Das
ist so.
Ja.
Warum machen wir das mit dem Essen? Warum essen wir so gerne verschiedene Sachen? Warum gehen wir zum Griechen und zum Libanesen und in die bayerische Küche und in die hessische Küche und in die hamburgische Küche? Aber warum tun wir uns so schwer, die Menschen, die dann von woanders kommen, deren Kultur auch als einen Teil unserer Kultur mit anzusehen?
Und davon schreibst du eben, dass es für diejenigen, die hier leben, die ein Teil der Gesellschaft sein wollen, ja, die sich wirklich integrieren wollen, dass es ganz schrecklich ist, dass alle Migranten auch von bestimmten politischen Parteien natürlich über einen Kamm geschoren werden. Warum glaubst du, ist das so? Warum tendieren wir dazu oder tendiert eine Gesellschaft dazu, ganz schnell zu sagen, die Migranten?
Ich weiß es tatsächlich nicht, weil wenn man sich mit Pauschalisierung beschäftigt und das auf sich selber anwendet, dann sieht man, dass man das selber nicht möchte. Man möchte nicht pauschal abgeurteilt werden. Dann frage ich mich, warum macht man das trotz dieser Erkenntnis, dass das was Schlechtes ist mit anderen Leuten? Vielleicht, weil es einfach ist. Vielleicht, weil man nicht so viel drüber nachdenken muss. Vielleicht, weil dann doch Stereotypen greifen und vielleicht bei einigen Leuten auch, weil da wirklich wahrer Rassismus dahinter ist. Und bei einigen, glaube ich, aufgrund beispielsweise der AfD oder dem Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab damals, dass Menschen, die schon eher in diese Richtung tendieren, dann irgendwelche Vehikel an die Hand bekommen und sagen, ach, guck mal, wenn die da oben das sagen, wenn die Schlauen das sagen, wenn die Professoren das sagen, wenn das der ehemalige Finanzsenator und auch noch ein ehemaliges SPD-Mitglied sagt, dann stimmt das vielleicht und dann sagen die das auch. Das ist die Verantwortungslosigkeit derer, die eigentlich für die Gesellschaft Verantwortung tragen müssten, für die Leute, wo wir viele Dinge einordnen müssen. Deswegen machen wir auch doch dieses Programm heute hier. Wir ordnen für Menschen ein, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, selber einzuordnen. Das ist unser Beruf, das zu machen. Und dann kann sich der Hörer zu Hause anhören und sagen, ja, danke für die Einordnung, sehe ich so oder sehe ich nicht so. Das würde ich befürworten, wenn es so wäre, aber leider ist es häufig nicht so.
Wir machen das heute. Wir ordnen weiter mit dem Journalisten, Moderator und Buchautor Michel Abdoulaye im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Michel Abdoulaye, Journalist und Autor des Buches Deutschland schafft mich, geboren im Iran, dann mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen, die Musikszene im Iran. Hast du da irgendeinen Bezug dazu? Kennst du da irgendwas so an traditioneller Musik, keine Ahnung, Musikgruppen?
Oh ja, ich höre sehr gerne iranische Musik. Das
ja?
ist ein Teil meines Lebens.
Wie klingt das? Klingt das anders als jetzt hier so westlicher Pop oder so?
Nö. Es gibt die klassische iranische Musik, das ist mit unserer Klassik zu vergleichen. Die ist ein wenig anders, weil es andere Instrumente sind, die benutzt werden, aber es hat den gleichen Stand. Viele sagen, die jungen Leute sagen, es ist alte Leute Musik.
Okay.
So.
Okay.
Aber trotzdem hören das viele sehr gerne, weil es ein bisschen Tradition ist. Und die iranische Musik, da gibt es Hip-Hop, da gibt es Pop. Da gibt
Sag mal eine Band, damit dann hier vielleicht Leute sagen, auch da höre ich mal rein.
Oh, also ich kann zum Beispiel natürlich die große iranische Ikone Gugush empfehlen.
Gugush, wenn Sie googeln
ja,
möchten.
Googeln Sie Gugush, da haben Sie von den 70ern bis in die 2020er haben Sie eine breite Palette. Damals übrigens vor der Revolution auf dem Weg zum Weltstar. Die Revolution hat dir einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Also Gugush, das spielen wir jetzt aber nicht, sondern einen von deinen Musikwünschen von Human League. Das ist New Wave Band aus Großbritannien, waren in den 80ern besonders erfolgreich. Was findest du so toll an denen?
Ich mag den Text. Ich mag dieses Zwiegespräch zwischen den beiden. Ich habe dich groß gemacht und ich kann dich wieder zerstören. Und sie sagt, naja, stimmt, du hast mich groß gemacht, aber du kannst mich nicht mehr zerstören.
Hast du sie schon mal live gesehen?
Nein, leider nicht.
Dann jetzt Human League für Michel Abdoulaye, heute zu Gast hier im HR1 Talk mit einem Titel aus dem Jahr, in dem du nach Deutschland gekommen bist.
1986.
Ja. Und da war das ein wirklicher Erfolg für die Band. Platz 1 in den US-Single-Charts und Top 10 war es in Deutschland und Großbritannien. Human.
So many nights I long to hold you. So many times I looked and saw your face. Nothing could change the way I feel. No one else could ever take your place. I'm only human, of flesh and blood I'm made.
Die dunkle Seite des Islam. Hass der Islam zu Deutschland, zu viele Ausländer, unheimliche Gäste. Das alles sind Schlagzeilen von Titelblättern deutscher Nachrichtenmagazine und sie alle drücken aus, was für ein Unbehagen offenbar in unserer Gesellschaft gegenüber Menschen herrscht, für die diese Religion zu ihrer Identität gehört oder die zumindest aus diesem Kulturkreis stammen, auch wenn sie keine gläubigen Muslime sind. Am rechten Rand unserer Gesellschaft allerdings ist aus diesem Unbehagen schon seit langem ein offener Hass geworden. Es ist ein Thema, das Menschen wie den Journalisten und Moderator Michel Abdoulaye nicht nur betrifft, sondern auch zunehmend besorgt. Michel, 2006, das war das Sommermärchen. Das war eine Aufbruchsstimmung. Wir Wir waren irgendwie auf gutem Weg. Die Gesellschaft war locker, war frei, entspannt. 14 Jahre später ist das Land gespalten. Die Angst vor Überfremdung ist irrwitzig groß. Was ist da passiert in diesen 14 Jahren?
Es wäre eigentlich undenkbar gewesen, ne, wenn man das jemandem erzählt hätte, dass das da passiert. Obwohl wir den 11. September hatten und obwohl es damals schon die Stigmatisierung der Muslime gab, aber die Bevölkerung hat zusammengehalten. Viele in Deutschland haben gesagt, wir lassen uns von den Amerikanern nicht unsere Bevölkerung spalten. Diese Menschen gehören natürlich genauso zu uns, wie wir auch dazugehören. Das war eine schöne Stimmung. Es war schön, dass plötzlich die Nationalmannschaft ganz anders aussah, als sie in den 90ern aussah, wie dass sie plötzlich ein Abbild der Gesellschaft wurde.
Und dass trotzdem alles schwarz-rot-gold war.
Genau so ist es, dass sich ein türkischer Junge voller Überzeugung sich ein Özil-Trikot anziehen konnte und vorne auf der Brust den Bundesadler hatte. Das war eine schöne Zeit.
Im Sommer 2015, da bist du für eine Reportage für das ARD-Magazin Panorama für 4 Wochen in das Nazidorf Jarmel in Mecklenburg-Vorpommern gezogen, hast da das Gespräch mit den Leuten gesucht und einer der dort lebenden bekennenden Nazis, der hat gesagt, wenn man sie erstmal kennt, dann kann man sie nicht mehr hassen. Funktioniert der Hass nur durch Abwehr, Abgrenzung und gar nicht kennenlernen wollen?
Ich glaube zum Teil ja. Ich glaube, viele möchten nicht kennenlernen. Der Sven Krüger damals aus dem sogenannten Nazidorf hat dann auch gesagt, er möchte gar nicht weitere kennenlernen. Ich reiche erstmal. Das ist ein Problem, wenn wir uns den anderen Kulturen und der heutigen Zeit einfach nicht öffnen möchten, dann werden wir verbittert. Und wenn wir verbittert werden, dann werden wir einsam. Und dann kommt jemand und sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Und dem laufen wir in die Arme. Das ist das Problem.
Ohne nachzudenken.
Ohne nachzudenken, weil irgendwann diese Mechanismen greifen, weil irgendwann Verzweiflung greift, weil irgendwann Angst und die wirklichen Sorgen irgendwann greifen. Es gibt viele Menschen, nicht alle Menschen, die die AfD wählen, sind Rechtsradikale. Nicht alle Menschen, die sagen, sie haben Sorgen, haben die nicht auch wirklich.
Aber wir müssen sagen, Sie könnten wissen, dass die AfD eine rechtsradikale Partei ist.
Absolut. Und man kann auch ganz deutlich sagen, meine Lieben, Hass ist keine Sorge. Fremdenfeindlichkeit ist keine Sorge. Antisemitismus ist keine Sorge. Islamophobie ist doch keine Sorge. Was sollen wir daran ernst nehmen? Das ist ein Problem, was wir haben. Und das diskreditiert die Menschen, die wirklich Sorge haben. Und die müssten eigentlich von den etablierten Parteien abgeholt werden. Die müssten von ganz anderen Leuten abgeholt werden. Aber die werden in so einem Niemandsland zurückgelassen. Und dann läuft die AfD hin und dann holt sie in Sachsen plötzlich 27,5%. Wer hat da versagt?
Wie begegnest du diesem Hass in deinem Alltag, in deinem Leben?
Nun, es ist nicht so, dass ich durch die Straße laufe und ich permanent angefeindet werde. Es ist auch nicht so, dass ich den ganzen Tag dort sitze und mit Hass überzogen werde. Aber es kommt eine ganze Menge und die Taktung hat sich im Laufe der letzten Jahre verändert. Und
wir haben die sozialen Medien.
Wir haben die sozialen Medien, die Leute schreiben sehr unverblümt, das wird dann auch in die Straße weitergetragen. Und das Problem, was ich sehe, ist nicht zu sagen, ich habe den ganzen Tag Hass und ich habe den ganzen Tag Rassismus. Das sagen dann einige Leute zu mir, aber so schlimm ist es doch überhaupt gar nicht. Dann sage ich aber, es kann so schlimm werden, erstens. Und zweitens wurden gerade 9 Menschen erschossen, nur weil sie anders aussehen. Wie viel schlimmer soll es denn noch werden? Ich möchte nicht, dass sowas nochmal passiert. Deswegen müssen wir die Situation heute so klar, wie sie ist, benennen. Und wir müssen diese Systematik der Rechtsextremen benennen. Wir müssen sie erkennen und wir müssen dagegen vorgehen. Weil ansonsten, wer ist der Nächste, der Haltung zeigt? Es ist, Rechtsradikalismus richtet sich nicht nur gegen Migranten, nicht nur gegen Juden und Muslime. Er richtet sich auch all gegen die, die Haltung zeigen. Es kann der Grünwähler sein, kann der Flüchtlingshelfer sein. Das kannst du sein.
Es kann der Journalist natürlich sein.
Ja, jeder kann es sein heute. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, in so einer Gesellschaft möchten wir im schönen Deutschland nicht leben. Das wäre zu schade um all das, was Generationen vor uns für die Freiheit erkämpft haben.
Michelle Abdullahi, heute im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit Michelle Abdullahi, einem Mann, der sich schon mal mit einem Plakat in Hamburg aufstellen kann mit der Überschrift "Ich bin Muslim". Was wollen Sie wissen? Einem Mann, der für 4 Wochen in ein Nazidorf zieht, weil er wiederum von den Menschen dort wissen will, warum sie so weit nach rechts gedriftet sind. Und einem Mann, der sich schon seit 2008 für den Verein Zweikampfverhalten engagiert und dort für Jugendliche mit meist ausländischen Wurzeln Kurse gibt zur Gewaltprävention. Das ist ein Mann also, der die Begegnung mit anderen sucht und das passt jetzt ganz gut, denn wie immer haben wir auch heute einen Überraschungsgast und ich bin gespannt.
Oh nein.
Und ich bin gespannt, ob du ihn erkennst. Ich sage mal, bitte noch nicht rauslassen, wer Sie sind. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Kommt er rein?
Achso, er ist. Guten Tag.
Oh Gott, Janni.
Oh Gott, das ging natürlich. Aber wirklich echt schnell.
Ich bin aufgewachsen mit einer,
diese
Stimme nicht. Ich höre die sehr oft.
Ich sag kurz mal, das ist Jan Oliver Lange. Sie kennen sich aus Schulzeiten, haben zusammen die Julius-Leber-Gesamtschule in Schnelsen besucht und haben zusammen Abitur gemacht. Jan Oliver, wie war denn Michel so als Schüler?
Man kann sagen, durchaus ziemlich frech und aufmüpfig und so. Hat immer mit vielen intelligenten Aktionen gegen die Lehrer mobil gemacht.
Ach was.
Mit dir zusammen.
Und jetzt muss ich natürlich der Gerechtigkeit halber fragen, wie war Jan Oliver so?
Genauso wie ich.
Na dann, hat's ja gepasst. Die Sache mit dem Dach der Welt und Magnus Enzensberger. Jan, was war das für eine Geschichte?
Wahrscheinlich die schönste Aktion der Schulzeit. Wir haben Hans-Magnus Enzensberger durchgenommen im Schulunterricht, über Stufe 11., 12. Klasse. Und Michel war wie so oft sehr gelangweilt vom Unterricht und hat gedacht, er schreibt jetzt einfach mal ein eigenes Gedicht und hat es genannt Vom Dach der Welt. Und hatte dann die gute Idee, dass er zu unserer Deutschlehrerin hingegangen ist und gesagt hat, ja, er hätte dann noch ein spannendes Gedicht von Hans-Magnus Enzensberger gefunden. Es hieße Vom Dach der Welt. Und sie so, ja, das kenne ich ja auch. Das sollten wir unbedingt mal zusammen durchnehmen. Und dann wurde es in der nächsten Deutschstunde interpretiert und alle waren sehr engagiert bei der Sache. Und die Lehrerin hat noch sehr viele Metaphern und hier und da entdeckt. Und naja, irgendwann fragte sie dann Michel in der nächsten Stunde, warum sie dieses Werk wohl gar nicht bei den gesammelten Werken gefunden habe, wo er das denn entdeckt habe.
Hat sie doch nachgeguckt, ja?
Am Ende dann schon, ja.
Okay. Also du hast das völlig im Stil von Enzensberger
geschrieben. Quatsch, ich habe nur irgendeinen Blödsinn aufgeschrieben. Ich wollte nur zeigen, dass das...
Kannst du noch ein, zwei Zeilen aus?
Warte, gehe deines Weges und beachte nicht die Löwe, welche leises brüllen. Oder so ähnlich.
Ja, genau so war das.
Oh, das klingt aber, wenn man das mit einem ordentlichen Pathos vorträgt, klingt
ja,
das aber staatstragend.
Das war gut,
ne?
das war richtig gut. Ja. Es hat Spaß gemacht, es war eine schöne Stunde. Ich wollte nur zeigen, damit, dass man nicht alles interpretieren muss und dass es auch nicht bei Interpretation immer richtig und falsch gibt. Das war eher so ein Motivationsgedanke von
aber
mir dahinter.
Aber da hast du dich schon was getraut. Und warum hat euch die Abi-Zeit zum Poetry Slam geführt?
Ich habe in der Abi-Zeit Poetry Slam gemacht auf der Bühne in Hamburg im Molotow damals und Jan Oliver hatte irgendwann die Idee, ob wir nicht unseren eigenen Slam machen wollen. Und Janni war damals sehr viel dabei bei den Slams, wo ich aufgetreten bin und dann wuchs diese Idee, ob wir nicht selber was Eigenes starten und daraus ist dann Kampf der Künste entstanden.
Kampf der Künste, das ist für alle, die es jetzt nicht sofort kennen, das ist so eine Veranstaltungsreihe, die sich auch wirklich zu einer richtigen Kulturinstitution entwickelt hat in Hamburg, also so ein Mekka für Poetry Slammer und andere. Ist das so eine Art Türöffner für Menschen, die erstmal keinen so einen Vertrag haben mit Kultur und mit allem, was damit zusammenhängt?
Was meinst du, Jan? Ist es ein Türöffner schon, aber kein Vertragsöffner, ne?
Ja, also ich würde sagen, sowohl als auch. Also wir sprechen schon auch das gehobene Theaterpublikum an, aber auch Leute, die man vielleicht sonst eher vielleicht im Club sieht. Und es ist eigentlich so eine ganz schöne Mischung von Leuten, die wir da erreichen.
Wie ist das so, wenn dann da jemand steht und man denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das, fühlt man dann mit oder denkt man sich, ja, so ist es halt?
Janni lädt eigentlich nie Leute ein, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne?
Ja, man muss sagen, im Laufe der Zeit sind die Performances selbst bei den Anfängerslams auch immer hochkarätiger geworden, weil die Leute wissen, dass es ein gewisses Niveau zu halten gibt und also so richtig sowas wie Fremdscham habe ich schon ganz lange nicht mehr.
Das gibt es irgendwie nicht mehr, das stimmt.
Ja, Jan Oliver Lange, Mitbegründer der Veranstaltungsreihe Kampf der Künste, ist unser Überraschungsgast
ein
heute gewesen
Gast.
Für Michel Abdullahi. Dankeschön.
Liebe Grüße nach Hamburg, mein Lieber.
Jo,
danke. Tschüss, Janni.
Unser Überraschungsgast heute für Michel Abdullahi und den HR1 Talk heute, den können Sie natürlich komplett und ganz in Ruhe nachhören in der ARD Mediathek.
HR1 Talk.
Dort, wo er herstammt, ist er am 31. Farvardin 1360 auf die Welt gekommen und 5 Flugstunden weiter hat er einen Zeitsprung von gut 600 Jahren in die Zukunft gemacht. Denn hier in Deutschland, da lautet sein Geburtsdatum 20. April 1981. Michel Abdullahi, Journalist, Moderator, Künstler und Autor des Buches Deutschland schafft mich. Heute zu Gast im HR1 Talk. Michel, Geburtstag am gleichen Tag wie Adolf Hitler. Das war damals, als ihr in den 80ern nach Deutschland gekommen seid, tatsächlich ein Thema, auf das ihr aufmerksam gemacht worden seid, ja?
Das war ein Thema, sonst hätte ich ja gar nicht herausgefunden, was an diesem Tag ist. Also erstens wussten wir gar nicht, was April ist.
Okay.
So, das hat sich dann, also das ist so weit weg gewesen. Wir hatten eine ganz andere Zeitrechnung gehabt. Und dann waren wir in dieser Zeitrechnung und 20. April, da gehen bei ganz vielen Leuten in Deutschland sofort irgendwas im Kopf an.
Ja.
Und bei uns natürlich nicht. Und dann hieß es, man soll ein bisschen die Augen offen halten, weil das sei für ihre Geburtstag. Weil wir in Eidelstedt und damals am Krupunder See, ein bisschen weiter weg von uns, eine doch lebendige Neonazi-Szene hatten. Und in den 80ern, ich glaube, einige werden sich erinnern, da sind die durch die Straßen gezogen. Ja, besonders an solchen Tagen. Noch, ja. In den 90ern auch noch. Mhm. Aber das war so, die haben ihre Tage, haben die gefeiert. Ob nun der Geburtstag von Hess oder der Todestag von Hess oder halt Hitlers Geburtstag. Und dann sagte man, es wäre vielleicht besser, wenn an dem Tag der schwarzhaarige Junge draußen nicht rumläuft.
Hast du deinen Geburtstag trotzdem gefeiert?
Wir haben tatsächlich die ersten beiden Jahre nicht gefeiert, was gar nicht so schlimm ist, weil die Geburtstag im Iran nicht so einen großen Stellenwert hat, wie das, das in der westlichen Kultur hat. Ja, der Geburtstag ist jetzt nicht so, also so ein 70. Geburtstag, da wird nicht die ganze Familie eingeladen. Die Familie ist sowieso die ganze Zeit da. Also,
ach so, gut, da braucht man gar keine.
Du brauchst keine Feiertage, um dich zu sehen. Vielleicht hat es deswegen nicht so einen ganz so hohen Stellenwert. Mhm. Danach haben wir dann gefeiert. Da war ich in der 3. Klasse bei uns im Schrebergarten. Da haben wir eine Schnitzeljagd gemacht. Und selbst da erinnere ich mich, dass immer so ein bisschen geguckt wurde, was passiert. Denn wenn wir in diesem Schrebergarten ein bisschen zu laut waren, wir hatten zwei Nachbarn in so ein Eckhäuschen, wurde immer die Reichskriegsflagge gehisst.
Nee.
Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Das ist tatsächlich so.
Ehrlich?
Ja, wenn wir zu laut waren oder in ihrer Welt zu laut waren und dann schrie der eine von da ein bisschen betrunken rüber, hier leiser, man hat meinen Vater rübergerufen und dann hatte der so einen Fahnenmast und dann ging dann die Reichskriegsflagge auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite. Das habe ich auch erst Jahre später, wir wussten nicht, was es ist, was diese Flaggen da bedeuten. Der war mit einer Engländerin verheiratet, der hing immer der Union Jack, der wurde dann ganz dramatisch eingeholt und dann ging die andere Flagge.
Oh,
bis wir dann irgendwann herausgefunden haben, was das alles ist. Uns war schon klar, das sind wahrscheinlich Leute, die ein bisschen recht sind. So, das konnte man schon erkennen, weil das ist so eine Sache, die relativ schnell gelernt wurde. Es gibt hier im Land anscheinend doch ein paar Fremdenfeinde.
Leben in Deutschland. Michelle Abdullahi, heute zu Gast im HR1 Talk und wir beide füllen gleich den HR1 Fragebogen aus.
Oh, gerne.
Ja, ich freue mich drauf.
Oh ja, das mache ich gerne, sowas.
Der HR1 Talk heute mit Michelle Abdullahi, dem Mann, der für seine eigene Talksendung Captain's Dinner im NDR seine Gäste an einem ganz ungewöhnlichen Ort empfängt, in der Kommandozentrale eines alten sowjetischen U-Bootes im Hamburger Hafen nämlich. Also dagegen ist unser Sendestudio hier so ein bisschen unspektakulär. Ne?
Tatsächlich ja, aber auch dafür warm.
Aber ein bisschen gemütlich und warm, genau. Aber das machen wir jetzt wett mit unserem HR1 Fragebogen, den füllen wir beide aus. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und du ergänzt.
Ja, gerne.
Bereit?
Ja.
Mein schönstes Privileg ist,
dass ich das machen kann, was ich möchte.
Ich hasse es, wenn
Menschen andere Menschen hassen.
Ein halbes Pfund Butter kostet,
ich würde sagen momentan 2,29 Euro. Ich glaube, der Butterpreis ist gerade gestiegen.
Mensch, gehst du einkaufen, ne?
Ja.
Kennt sich
aus. Kaufe mal Butter, wenn es günstig ist.
Ach was.
Ja, dann kaufe ich mal ein paar Stück. Der variiert zwischen 1,10 Euro und 2,50 Euro teilweise.
Natürlich. So, wenn wir schon mal beim Essen sind, Kartoffeln finde ich.
Oh, sehr, sehr lecker. Ich liebe Kartoffeln.
Ein bisschen Kartoffeln.
Ja, ja,
ja. Ist aber auch ein bisschen deutsch, ne?
Ja,
ja.
Ne, eigentlich Südamerikaner.
Okay, ja gut. Natürlich. Das war schon lange her.
Lange
die sind
her.
Schon längst eingebaut.
Ja, die Deutschen machen schon sehr gute Sachen aus Kartoffeln.
Peinlich war mir zuletzt.
Mir ist eigentlich nie was peinlich. Tatsächlich.
Ich glaube, das darf es in unserem Beruf auch nicht sein.
Nee. Man kann es immer. Ach, dann ist es halt so, wie es ist. Dann
richtig.
Muss man drüber lachen.
Teheran oder Hamburg?
Hamburg.
Bereut habe ich?
Gar nichts.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass wir die Wahl haben. Ich glaube, das ist es. Das Schöne und das Schwierige zugleich.
Und die Verantwortung.
Und die Verantwortung.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Oh, ich habe nicht solche Wünsche, so Prominente oder so Stars oder mit denen ich unbedingt einen Abend verbringen würde. Das desillusioniert meistens. Die Menschen sind dann ganz anders, als man glaubt. Ich verbringe ehrlich gesagt meine Abende am liebsten mit richtig guten Freunden. Das macht mir am meisten Spaß.
Ein guter Poetry Slam muss
zum Lachen und zum Weinen gleichzeitig bringen.
Zufrieden bin ich erst, wenn.
Ich glaube, ich bin total zufrieden und ich bin nie zufrieden. Und damit muss ich irgendwie leben. Wenn ich das überwinde, dann bin ich zufrieden.
Ich habe Angst vor.
Ich habe Ängste abgelegt. Das hört sich sehr heroisch an, wenn ich das jetzt so sage. Aber tatsächlich nützen mir Ängste nichts. Also ich habe Angst, wenn ich in einem Käfig wäre mit einem Löwen beispielsweise. Dem würde ich nicht.
Gut, das ist nachvollziehbar.
So, also so Urängste. Aber ansonsten alle anderen Sachen versuche ich irgendwie das Positive draus zu nehmen oder es zu verändern.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei.
Bei all den Menschen, die mir jeden Tag schreiben und mich unterstützen in dem, was ich mache. Das ist neben dem, was sonst so passiert, echt richtig, richtig toll. Also danke dafür.
Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Michelle Abdullahi. Und dafür gibt es jetzt auch einen Musikwunsch, Big in Japan. Aber nicht das Original von Alphaville, sondern eine Version einer Norwegerin, Anne Brunn heißt die. Was ist so toll an dir?
Oh, das ist so ein schönes Lied, weil dieses Lied so viel Wahrheit in sich hat. Big in Japan heißt ja, wenn man es wirklich geschafft hat, dann muss man Big in Japan sein. Und da kommt auch eine Zeile drin vor, die über den Berliner Zoo geht. Das hört man im Original auch nicht so einfach raus. Ich mag den Song, weil er in dieser Form unglaublich melancholisch ist und zeigt, dass Erfolg tatsächlich nicht alles ist.
Also für alle, die sich jetzt denken, wer ist sie denn? Also 2010 war sie im Vorprogramm von Peter Gabriels New Blood Tour und im Hauptprogramm war sie Background-Sängerin und da hat sie auch den Part von Kate Bush übernommen, ja. Weiter und Give Up. Und hier ist sie mit einer sehr reduzierten und gerade deshalb sehr berührenden Version von Big in Japan. Für Michelle Abdullahi heute hier im hr1 Talk, Anne Brunn.
Big in Japan, alright, bathe and I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. Neon on my naked skin, passing silhouettes of strange illusions.
Eines der größten Probleme der Politik bleibt bis heute, dass oft die Falschen ernst genommen werden. Das schreibt Michelle Abdullahi in seinem Buch Deutschland schafft mich. Michelle, wer sind die Falschen?
Die Falschen sind die Menschen, die vorgeben, dass sie Sorgen haben und damit denen, die wirkliche Sorgen haben, jegliche Möglichkeiten nehmen, dass man sich um die kümmert. Das sind die Leute, die hassen, das sind die Menschen, die ausgrenzen, das sind die Menschen, die Gewalt ausüben, das sind die Menschen, die andere gegeneinander aufhetzen.
Was ist mit denen, die sich abgehängt fühlen in Ostdeutschland? Sind das auch die Falschen oder sind das die, die wirklich Sorgen haben?
Es kommt drauf an. Man muss mit den Leuten sich unterhalten und gucken, was ist die Sorge. Wenn die Sorge Rassismus ist, dann ist das keine Sorge. Dann braucht man sich mit den Leuten nicht zu unterhalten. Wenn die Leute aber sagen, ich fühle mich aber abgehängt, dann kann die Antwort nicht drauf sein. Tut mir leid, aber ist nicht so. Dann muss man dem nachgehen und gucken, warum ist das so. Wenn jemand sagt, ich mag aber Nationalismus, ich mag aber meine Deutschlandflagge, dann ist nicht die Antwort drauf, aber Nationalismus ist völlig überholt, das ist völlig blöde, glaubt man lieber das, was ich jetzt glaube. Sondern man muss mit den Menschen darüber reden, warum ist das so? Und kann man vielleicht was Positives draus nehmen? Kann man zu einem Konsens gemeinsam finden?
Viele dieser Menschen haben ihre politische Heimat oder so eine Art Zufluchtsort in der AfD gefunden und ich höre jetzt auch schon den empörten Aufschrei, den wird es auch geben, während wir hier reden. Und dann werden die Mails in die Studio-Mailbox kommen, da heißt es hier, aber die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei, die ist bislang nicht verboten, also hört auf, dauernd drauf rumzuhacken. Was sagst du dann?
Ja, das höre ich auch immer wieder. Die Frage ist, wenn eine Partei so offen an der Neonazi-Szene dran ist, wenn eine Partei versucht, unser System, das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland zu untergraben. Wenn 75% der AfD-Wählerinnen und Wähler in repräsentativen Umfragen sagen, sie möchten die freiheitlich-demokratische Grundordnung dieses Landes abschaffen, wenn sich 50% von denen einen Führer zurückwünschen, dann müssen wir uns überlegen, ob das das Richtige ist. Die Demokratie muss sich nicht auf demokratischem Wege abschaffen lassen.
Was erwartest du von den anderen Parteien im Umgang mit der AfD?
Viel mehr klare Kante, viel deutlichere Ausgrenzung, wenn die Partei so weitermacht, wie sie heute am Handeln ist. Das würde ich mir wünschen. Viele machen das, die CDU, CSU macht es nicht, die FDP macht es in Teilen auch nicht. Das ist nicht richtig, was dort passiert. Wir können nicht mit einem Menschen wie Herrn Höcke, den man laut Gerichtsbeschluss als Faschist bezeichnen darf, zusammenarbeiten. Es kann sich keiner von diesen Menschen wählen lassen. Die AfD muss klären, wofür sie steht. Momentan steht sie für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, für Islamophobie und für Antisemitismus.
Und wo muss die Zivilgesellschaft aktiv werden? Also wo müssen wir aufstehen, wenn es darum geht, dieser Partei und ihrer Anhängerschaft entgegenzutreten?
Nun, wir müssen wählen gehen. Auf der einen Seite die Parteien, die sich dagegen stellen, die unser System in dieser Form, wie es ist, erhalten wollen. Und auf der anderen Seite müssen die Menschen überall deutlich machen, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, dass Hass und Hetze, dass das nicht Teil Deutschlands sein darf und dass das auch nicht das Deutschland ist, was ich kenne und dass auch nicht das Deutschland der Mehrheit ist. Warum lassen wir uns von einer Minderheit die Meinung und den öffentlichen Diskurs diktieren?
Der hr1-Talk heute mit dem Journalisten und Autor Michel Abdoulaye. Sein aktuelles Buch heißt Deutschland schafft mich. 3 handsignierte Exemplare habe ich jetzt hier liegen. Die gebe ich natürlich gern an Sie weiter, wenn Sie mir die folgende Frage beantworten. Wie hieß das Gedicht, das Michel Abdoulaye in seinem Deutschkurs als Gedicht von Hans Magnus Enzensberger ausgegeben hat, das er aber in Wahrheit selbst verfasst hat? Wenn Sie zugehört haben, dann wissen Sie das ganz bestimmt. Also wie hieß das Gedicht, das eigentlich Michel geschrieben hat und es ausgegeben hat als ein Gedicht von Hans Magnus Enzensberger? Mitmachen geht natürlich per Telefon 0800 155 4x die 1, 0800 155 4x die 1 oder im Internet auf hr1.de.
hr1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Michel Abdoulaye, ein Mann, der in vielen Bereichen unterwegs ist, als Moderator, als Journalist, als Performancekünstler, als Buchautor und als politisch bewegter Mensch, ein Deutscher mit iranischen Wurzeln und als solcher in ganz besonderer Weise konfrontiert mit dem von der AfD befeuerten Fremdenhass und den zunehmenden Ressentiments gegen Flüchtlinge und Migranten. Und dann, Michel, kam irgendwann der Punkt, an dem du gesagt hast, so, jetzt schreibe ich der Kanzlerin. Was war das für ein Brief? Was stand da drin?
Es war eine schwierige Zeit, die wir so ein bisschen vergessen haben, obwohl die gar nicht so lange zurückliegt. Es ist 2018 gewesen. Da hatte Horst Seehofer in seiner Antrittsrede als Bundesinnenminister und Bundesheimatminister gesagt, dass die Migration die Mutter aller Probleme sei und der Islam nicht zu Deutschland gehört. Das hatte die Bild-Zeitung ganz groß getitelt. Dann hatte Herr Söder in ganz Bayern Kreuze aufgehängt, kurz vor den Wahlen in Bayern, um was immer damit auch zu erreichen. Dann hatten wir diese ganze Farce um Hans-Georg Maaßen, der NSU-Bericht, Verfassungsschutzpräsident, der NSU-Bericht war raus, der Prozess war zu Ende. Wir hatten gelernt, dass wir überhaupt gar nichts wissen am Ende dieser ganzen Geschichte. Und ich bekam zunehmend Briefe von Menschen, die immer mehr in Panik geraten sind, die nicht wussten, wohin sie mit den Sorgen sollen, die wirklich besorgten. Nicht nur Migranten, sondern Menschen, die Haltung zeigen. Und die schreiben dann einem Wildfremden wie mir, um diese Sorgen mit mir zu teilen. Und ich dachte, jetzt ist es an der Zeit, der Kanzlerin zu schreiben. Ich habe es auch Frau Bundeskanzlerin, ich bin um Sorge um dieses Land. Und zwar um Sorge um das, was einst hier aufgebaut wurde. Und wir gerade dabei sind, das relativ leichtfertig zu verspielen.
Der Brief ist veröffentlicht worden, war ja auch ein offener Brief. Konnte man in der Presse nachlesen. Gab es eine Antwort drauf?
Von der Bundeskanzlerin nicht. Ich habe auch keine Antwort von der Bundeskanzlerin erwartet, weil ein offener Brief richtet sich stellvertretend an eine Person und dann auch irgendwo an die Gesellschaft. Und die Gesellschaft hat geantwortet und zwar ganz divers. Einige fanden das genau richtig und einige fanden das genau falsch. Und diese Diskussion, um die geht es mir, dass wir dort zu einer gemeinsamen Lösung finden, dass beide Seiten sich in ihren Meinungen, wenn sie nicht Hass und Hetze und Ausgrenzung sind, irgendwie zusammenfinden.
Michel Abdoulaye, der Mann, der, wenn es ihm mal zu viel wird, auch an die Bundeskanzlerin schreibt und der einen besonderen Musikgeschmack hat. Es gibt nämlich jetzt Wunschmusik für dich von Rodriguez. Ist ein amerikanischer Songschreiber mit einer besonderen Geschichte. Der hatte nämlich erstmal gar keinen Erfolg und dann hat er sich zurückgezogen als Bauarbeiter. Ist er unterwegs gewesen und dann wurde ihm erst klar, dass in Australien und Südafrika, nicht in Amerika, die Musik auf einmal durch die Decke ging.
Irre.
Wahnsinn.
Während er nichts davon hatte und zu Hause saß, war er in 2 anderen Ländern und damals im abgeschotteten Südafrika unter der Apartheid ein Superstar.
Verrückte Geschichten, aber das ist das Leben. Hier ist Rodriguez und Rich Folks Hoax.
Smoking bed, I never could digest those illusions you claim to have going. The sun is shining.
Wir haben Sie eingeladen, wir haben Sie zu Wort kommen lassen und Ihnen zugehört, bis wir Sie uns und Ihrer Wählerschaft bürgerlich gelogen haben. Die AfD, die Partei der Pöbler, der Vorurteile, der Hetzer und der Wutbürger, so schreibt das Michel Abdoulaye in seinem Buch Deutschland schafft mich. Michel Abdoulaye heute zu Gast hier am hr1 Talk und Talk, das ist jetzt das Stichwort für uns, für die Medien. Wäre die AfD so schnell hochgekommen ohne die sozialen Medien?
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben das, was die AfD heute macht, relativ ähnlich beobachten können in den 90ern. Auch damals kamen Flüchtlinge zu uns, auch damals gab es große Streitigkeiten in der Koalition, auch damals wurde das Gesetz verändert, auch damals gab es Anschläge auf Flüchtlingsheime und auch damals sind rechte Parteien erstarkt, die in Bayern, ich glaube die Republikaner waren es, die EVU, wenn ich mich nicht irre, ist drittstärkste Kraft in Schleswig-Holstein geworden. Das ist nicht alles neu, was hier passiert. Mhm. Nur damals hatten sie keine Möglichkeit, sich in dieser Form zu vernetzen. Heute hat das, was die Rechtsextremen machen, System. Und dieses System müssen wir erkennen und wir müssen es durchschauen. Und zwar nicht nur du und ich hier und auch nicht da einzelne Bürger draußen, sondern der Staat. Aber ich habe das Gefühl, der Staat schläft.
Sie sind gut vernetzt und sie nutzen das auch sehr bewusst, die Möglichkeiten, also auch diese Schneeballmöglichkeit, sich im Netz verbreiten zu können und sich kurz schließen zu können. Und da hinken wir offenbar alle hinterher.
Sie schreien sehr laut. Sie haben diese immens gute Vernetzung. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass die absolute Mehrheit der Gesellschaft das zulässt? Warum lassen wir uns diese Karotte von denen vor die Nase binden? Und mit wir meine ich auch uns in den Medien. Warum machen wir das? Warum laden wir die immer wieder ein?
Das ist ein anderes, ganz wichtiges Stichwort. Also es hat von Anfang an Diskussionen gegeben, wenn wir jetzt mal über Talkrunden sprechen oder natürlich auch sie zum Interview oder so zu bitten. Also wir reden jetzt immer noch von der AfD, immer noch von den Rechten. Also es gab große Diskussionen, gab auch bei uns große Diskussionen und dann saßen da welche, die gesagt haben, nein, wir müssen alle politischen Kräfte zu Wort kommen lassen, und dann saßen da andere, und ich sag mal ganz deutlich, da gehöre ich dazu, die gesagt haben, bietet denen keine Plattform. Ja, wie gehen wir am besten damit um? Wie ist der Umgang damit? Ist der Umgang wirklich damit zu sagen, nein, wir setzen unsere Themen und nicht die, mit denen die AfD uns treibt?
Ich glaube, das ist der erste Punkt. Wir müssen den Diskurs zurückerobern, weil wir sind die Mehrheit. Der zweite Punkt ist zu sagen, wenn du ausgrenzen und hassen möchtest, dann möchte ich dir dafür keinen Raum geben. Und wenn du nur so eine Meinung hast und diese Meinung versuchst als Fakt zu tarnen, dann gebe ich dir diese Bühne auch nicht. Und wenn man den Menschen diese Bühne gibt, dann müssen dort ganz starke Leute auf der anderen Seite sitzen, die das dann wieder für die Zuschauerinnen und Zuschauer, für die Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen.
Also du meinst damit, es wird über die anderen gesprochen, also in dem Fall dann auch über die Muslime, über Migranten und so, und es wird kein Vertreter von ihnen dazu geholt.
Richtig. Wenn ein Anschlag auf eine Synagoge passiert, dann können sie nach Juden lange suchen, um die zu fragen, wie ging es ihnen denn da? Als wäre das Mangelware.
Dann ist die Frage manchmal, ja, wen sollen wir denn einladen?
Kennt ja keiner.
Die kennt keiner.
Richtig. Aber dafür laden wir dann Herrn Meuthen ein und fragen ihm, was die AfD zum Anschlag von Halle zu sagen hat. Das ist doch absurd. Wo sind die Migranten gewesen, die man hätte einladen können nach dem Anschlag von Hanau? Warum zeigt man den Leuten nicht die Geschichten und die Gesichter der Menschen, die wirklich besorgt sind und die sagen, ich habe Angst? Wo sind diese Leute? Warum laden wir die nicht ein? Warum haben wir immer die gleichen Menschen, die durch die gleichen Shows laufen und immer das Gleiche wieder sagen? Warum? 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 Warum schalten wir ein? Warum wehren wir uns dagegen? Warum schreiben wir die Leute nicht an und sagen, wir möchten das nicht mehr? Wo ist da der Shitstorm, wenn das passiert? Was hat ein AfD-Abgeordneter nach dem Anschlag von Hanau und von Halle im Fernsehen zu suchen? Was?
Michel Abdoulaye, heute hier im hr1-Talk. Zu Hause sein dürfen in Deutschland, in dieser Gesellschaft angenommen und angekommen sein, das ist ein zentrales Thema in Michel Abdoulayes Buch Deutschland schafft mich, und ein Satz, der das zum Ausdruck bringt, lautet: Eingebürgerte Deutsche sind keine Deutsche zweiter Klasse. Michel, wenn wir das alle wirklich verinnerlicht haben, sind wir dann auf einem guten Weg?
Ja, das ist schon mal ein Weg, die Rechte und die Pflichten gleichermaßen anzuerkennen. Vor allem auch von politischer Seite, von staatlicher Seite, von den Gerichten. Es ist ja nicht so, dass wir die Rechten jetzt haben und die sitzen alle in einer Partei und machen gar nichts. Die sind ja auch durch und durch in allen gesellschaftlichen Schichten drin. Es sind auch Richter, es sind Polizeibeamte, es sind Menschen bei der Bundeswehr, es kann dein Lehrer an der Schule sein. Und die unterscheiden dann aufgrund ihrer Ideologie per se schon mal nach Menschen erster und zweiter Klasse. Und das darf nicht sein. Da muss der Staat viel mehr schützen. Ein Mensch mit einer rechten Gesinnung, der mit der Grundordnung unseres Landes nicht einverstanden ist, kann nicht Richter in Deutschland sein. Tut mir leid, das geht nicht.
Halber, das ist ja ein Begriff, in dem immer so ein bisschen was klebt, was vielen von uns so ein bisschen Unbehagen macht. Was ist Heimat für dich?
Heimat ist da, wo mein Bett steht. Das ist die eine Heimat. Und dann ist die andere Heimat Deutschland und der Iran. Dass, wenn ich in mein Herz gucke und versuche, was zu fühlen, das fühle. Das ist für mich Heimat. Und ich mag den Begriff Heimat eigentlich ganz gerne. Ich finde Heimat was Schönes. Jeder hat eine Heimat irgendwo. Und man kann auch irgendwann sagen, ich möchte, dass die Welt meine Heimat ist.
Das ist ein schöner Gedanke.
Vielleicht ist das der Weg. Wir waren mal alle Europäer.
Ja.
Das ist auch wieder irgendwie vorbei.
Wo bist du besonders deutsch, so im Kleinen?
Ich ordne alles ganz genau. Ich habe sehr viele Aktenordner, wo ich alles penibel mit einem Locher und so, das Dinge, die du im Iran in den Keimhaushalt siehst.
Nee.
Einen Aktenordner und einen Locher. Und
du bist ordentlich
Packer.
Und pünktlich, oder was?
Ja, ja, genau, die beiden Sachen. Das finde ich sehr schön. Also sollten die Iraner auch vielleicht mal sein. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Ja, also insofern voneinander lernen ist immer gut.
Immer.
Michel, bleiben wir zuversichtlich oder müssen wir Angst haben?
Wir müssen beides sein. Wenn wir zuversichtlich bleiben, kann es sein, dass wir uns etwas einbilden, was nicht wirklich da ist. Wenn wir Angst haben, genau das Gleiche. Deswegen brauchen wir, glaube ich, immer eine gesunde Portion Angst und eine gesunde Portion Zuversicht. Das mag sich jetzt wie eine Floskel anhören, aber das ist tatsächlich die Realität. Aber momentan muss ich sagen, wo Menschen auf der Straße rumlaufen und andere erschießen, weil die anders aussehen, da sollten wir tendenziell doch ein bisschen mehr Angst haben.
Am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, ein Gedicht sein, Lebensweisheit, Motto. Das kannst dir überlassen.
Das mache ich gerne. Und zwar das Gedicht, was ich immer gerne auch am Ende unserer Poetry Slams aufsage und was alle immer sehr erfreut. Deswegen hoffe ich, dass es auch die Hörerinnen und Hörer heute erfreut. Vom iranischen Dichter Saadi aus dem 12. Jahrhundert. Der sagte, die Kinder Adams sind aus einem Stoff gemacht, als Glieder eines Leibs von Gott dem Herrn erdacht. Geschieht ein Leid nur einem dieser Glieder, so klirrt ihr Schmerz in ihnen allen wieder. Den Menschen, den nicht die Not der Menschenbrüder rührt, verdient es nicht, dass er noch länger des Menschen Namen führt. In Anbetracht der Situation an den europäischen Außengrenzen, auch nach 800 Jahren, sehr, sehr aktuell, leider.
Michel Abdullahi, es war mir eine Freude.
Ebenso, vielen Dank für die Einladung.
Und unseren hr1 Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.